Reisen.
Heute begeben wir uns auf Kräutersuche, denn seit ewigen Zeiten verlässt sich der Mensch auf die Heilkraft der Natur. Und gerade jetzt im Hochsommer wachsen all die guten Gaben, in denen diese Kraft steckt. Und schon bald am 15. August an Maria Himmelfahrt, das ist traditionell der Tag der Kräuterweihe. Domradio Reisen heute auf Kräutersuche. Mein Name ist Dagmar Peters, ich grüße Sie. Eine Kräuterspirale bauen, das haben vielleicht schon einige versucht, um immer die frischen Kräuter fürs Essen da zu haben. Und ganz bekannt ist natürlich auch, dass in einigen Klöstern die Kräuter gezüchtet werden. Das ist schon seit vielen, vielen Jahren so und das kann man sich auch in vielen Klöstern noch erklären lassen. Im Laufe dieser Sendung werden wir das auch tun und wir werden auch noch in einer Teemanufaktur zu Gast sein und wir werden einen Pfarrer und Schnapsbrenner in Österreich besuchen, zum Beispiel. Der Mensch verlässt sich auf die Heilkraft der Natur und gerade jetzt im Hochsommer wachsen all die guten Gaben, die man sich in verschiedenen Klöstern anschauen kann. Man kann riechen dran, man kann tasten, man kann auch probieren, zum Beispiel im Kloster Wernberg bei Schwester Hedwig.
Ja, wir haben Ringelblumen eben für Tees.
Was, die Ringelblumen für Tee?
Auch in dem Tee, ja. Wir haben so eine Schlusstee-Mischung, da ist Ringelblume drinnen. Und dann halt Kräuter, also Majoran, Thymian, verschiedene Gattungen von Basilikum.
Und was ist das da?
Ist ein rotes Basilikum.
Ah, das habe ich noch nie gesehen.
Mit Staunen lauschen die Besucher Schwester Hedwig, wenn sie durch ihren Kräutergarten führt. So manche Pflanze kommt dem Hobbygärtner bekannt vor, aber eigentlich steckt ihr Garten voller Überraschungen. Malve, Beinwell, Baldrian, bitterer Wermut oder süße Stevia.
Das ist zum Beispiel Stevia. Das müssen wir ein bisschen kosten.
Was ist das?
Stevia, ein Süßkraut.
Mhm.
Das ist wirklich süß wie ein Zuckerersatzstoff.
Mhm.
Ja.
Was machen Sie damit?
Man kann es trocknen und wenn jemand zuckerkrank ist oder Zucker sparen will, als Zucker verwenden.
Es gibt zwar im Handel Süßstoff aus Stevia, aber die Zuckerindustrie, so Schwester Hedwig, scheint das Zuckerkraut nicht zu mögen. Die Gäste des Klosters mögen dagegen sehr wohl die Teemischungen, die aus den Pflanzen des Klostergartens gewonnen werden, wohlbekömmlich und heilend.
Wenn jetzt ein Gast irgendwie sich unwohl fühlt, dann fährt er halt nicht in die Apotheke, sondern er wird zu Ihnen geschickt.
Ja, dann haben Sie im Speisesaal einige Tees einmal schon zuerst.
Die sind selbst gemacht?
Dann ja, oder? Ja, ja. Und sonst werde ich angerufen und dann ist der Arzt aber auch im Ort, die Apotheke auch.
Schwester Hedwig ist passenderweise die Krankenschwester des Klosters. Vor allem aber über die Kräuter weiß sie alles. Die Kräuterkunde steckt ihr irgendwie im Blut.
Ich habe mich schon als Kind immer interessiert für Kräuter und Pflanzen. Bin den Leuten ziemlich auf die Nerven gegangen. Manches Mal damals war das noch Naturlehre. Lehrerin, die ist manchmal schon, glaube ich, erschrocken, wenn ich wieder mit am Buschen kommen bin.
Ihr Wissen gibt Schwester Hedwig gerne weiter an die Arbeiter im Klostergarten, in einer Zeitungsrubrik oder im neuen Buch Mein Klostergarten mit ihren Rezepten und Kräutertipps. Doch so sehr das Kloster auch vom Verkauf lebt, eine Marktfrau ist Schwester Hedwig nicht. Sie verschenkt lieber, als dass sie die Kräuter verkauft. Trotzdem ist sie auch zuständig für den Klosterladen.
Der Abend ist beruhigend und entspannend. Ja, und dann halt verschiedene Würzen aus den Kräutern und einige Auszüge, Magenbitter und Kapuzinerkresse.
Neben den eigenen Produkten bietet der Klosterladen auch Produkte anderer Klöster und einheimischer Produzenten. Ein Kürbisbauer liefert das gute Kürbiskernöl, eine Nudelfabrik die Nudeln aus den eigenen Klostereiern, Mostbauern bringen Apfelweine. Und auch die Marmeladen und Säfte einer jungen Familie werden verkauft.
Die haben Bärengarten gepflanzt, eine junge Familie. Und gerade wie in dem Jahr, wo sie das erste Mal geerntet haben, ist der Mann in den Wald verunglückt, tödlich. Und jetzt helfen wir ein bisschen, wir verkaufen ihre Produkte. Weil sie ist dort zu Hause, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen, kommen halt nicht so viele Leute hin.
Die dritte große Aufgabe von Schwester Hedwig neben dem Klosterladen und dem Kräutergarten sind die Ländereien des Klosters überhaupt, der Bauernhof. Alles drei, so sagt sie, passt gut zusammen. Doch dem Kräutergarten gehört vor allem ihre Leidenschaft und ihr Wissen scheint dort unbegrenzt. Ihr wichtigster Tipp für die Selbstversuche ihrer Besucher?
Was man nicht darf im Kräutergarten, zu viel düngen.
Mhm, natürlich.
Dann ist vorbei.
Stefan Quielitz war im Kräutergarten von Kloster Wernberg mitten in Kärnten. Dieser Garten ist das Reich von Schwester Hedwig. Sie hat auch ein Büchlein geschrieben, Mein Klostergarten. Da sind auch Rezepte drin und Kräutertipps. Erschienen ist dieses Büchlein im Benno Verlag. Wir reisen jetzt in Domradio Reisen mal an die Ostsee. Was hat das mit Kräutern zu tun, mögen Sie sich fragen. Natürlich wachsen da auch je nachdem Kräuter, vor allen Dingen, wenn es dort Menschen gibt, die besonderes Fingerspitzengefühl dafür haben, will ich mal sagen. Ein kleiner Ort in Vorpommern, den sollten Sie besuchen, nicht weit weg von der Ostseeküste entfernt, nämlich Papendorf. Da gibt es einen wunderschönen Garten, einen Kräuter-, Duft- und Tastgarten. Der gehört zum Netzwerk Kräuter, Kunst und Himmelsaugen. Barbara Wiedemann war dort und erzählt mehr über den Duft- und Tastgarten in Papendorf.
Das hier oben ist das sogenannte Marienbeet. Also alles ganz hübsche, schöne Pflanzen rund um Maria. Also die Biene hier freut sich schon. Das sind alles Kräuter, die mit Frauenleiden oder ja, Frauenheilkunde zu tun haben.
Marienkräuter, Heilkräuter, Duftkräuter. Über 300 verschiedene Pflanzen dürfen sich hier ausbreiten. Darunter fast vergessene Arten, die hier wieder zum Leben erweckt werden. Zum Beispiel im kleinen Klostergarten. Hier wächst und blüht, was Hildegard von Bingen schon vor 1000 Jahren als Heilpflanzen beschrieben hat. Vor allem Frauen haben über die Jahrtausende ihr Wissen um die heilende Wirkung der Kräuter gesammelt und weitergegeben. Das Frauenbeet mit heilenden Kräutern erinnert daran. Und selbst ein Brutbeet ist zu finden. Hier ist eben für alles ein Kraut gewachsen. Seit über 20 Jahren engagieren sich dafür die Mitarbeiter des Duft- und Tastkräutergartens. Ute Jander ist eine von ihnen.
Mit den zweimal Kräuterführungen die Woche. Und dann haben wir ja noch eine ganze Menge so wilde Kostseminare, wo man hier im Garten kocht und die Sachen, die hier wachsen, verarbeitet oder auch Salben herstellt. Und der Garten ist aber auch gedacht als Ort für die Region. Und Kindergruppen kommen natürlich auch noch aus der Region oder auch Urlauberkinder. Mit denen mache ich dann auch eine Kräuterteebar und ein paar Kräuter sammeln, ein bisschen Kräuterquark machen, spielen mit verbundenen Augen hier auf diesem ausführlichen Barfußweg laufen.
Und wenn die Kinder beim Barfußlaufen an den Ponys vorbeikommen, die da so beschaulich in der Wiese stehen, dann müssen die natürlich auch gefüttert werden. Vornehmlich mit Gras statt mit Kräutern. Ein schöner und friedlicher Ort mitten in der Natur der eiszeitlichen Endmoränenlandschaft. Da darf natürlich auch Wasser nicht fehlen.
Das ist eine überflutete Weide, die jetzt aussieht wie so ein kleiner See. Aber dadurch gibt es da noch so Inseln mit so alten Bäumen und Sträuchern dazwischen, wo halt ganz gerne die Vögel nisten. Hier nisten ganz viele Möwen, Wildgänse, Enten. Jetzt gerade ist immer wieder das Blässhuhn zu hören heute. Viel Land drumherum, viel Weite. Und gleichzeitig sieht man ja vom oberen Teil unseres Gartens. Unser Garten, der geht dann so einen kleinen Hügel immer anwärts und von oben sieht man das Achterwasser und das Land auf der anderen Seite ist die Insel Usedom.
Also ganz in der Nähe der Ostsee finden Sie in Papendorf einen wunderbaren Duft- und Tastgarten. Dort können Sie genießen, diesen Duft einatmen, die schöne frische Seeluft und sich auch noch was darüber erklären lassen. Salbei, Lindenblüte, Kümmel, Fenchel. Manche Heilkräuter kennen doch viele Menschen, aber wissen vielleicht gar nicht, welche Wirkung die haben. Es gibt auch noch viel mehr als diese. Allein in Deutschland wachsen ca. 440 Arten von Heilpflanzen. Wir haben Kölner gefragt, auf welche Heilkräuter sie schwören oder ob sie sich überhaupt schon mit diesem Thema befasst haben. Nutzen Sie Kräuter?
Ich habe einfach keine Ahnung davon. Ich habe davor noch nicht viel gehört. Ich trinke mal einen Kamillentee. Das ist ja auch ein Heilkraut, könnte man sagen, oder? Ja, also da glaube ich auch dran. Das tut ja, es funktioniert.
Ich habe lange Zeit in Asien gelebt und da wird das normalerweise angewendet. Das wird ja nicht umsonst so gemacht.
Nur schon mal Tee, je nachdem, was ich habe. Wenn Magen-Darm-Tee oder Blasen- und Nierentee. Also das hilft besser als Medizin.
Ich mache teilweise auch so grüne Smoothies und ja, und dann ins Essen, je nachdem, wenn es halt passt, als Gewürz auch, genau.
Ich habe schon mal Führungen mitgemacht. Zum Beispiel Johanniskraut kannte ich vorher noch nicht so. Das wächst ja auch eher so auf Schotterwegen. Johanniskraut kann man ja daran erkennen, wenn man das ein bisschen andrückt, dann kommt da ein roter Saft raus. Und da hat man früher gesagt, das ist das Blut Jesu Christi.
In Köln gibt es also auch richtige Heilkräuter-Profis. Nur als Kräuterhexe möchte sich nicht wirklich jemand bezeichnen lassen. Pommerland ist abgebrannt, so heißt es in einem traurigen Kinderlied, das früher mal gesungen wurde. Man kann es auch anders sagen, Pommerland ist Sommerland, so So nennen die Frauen der Teemanufaktur Kräutergarten Pommerland einen ihrer Tees. In dieser kleinen Genossenschaft werden Kräuter und Heilpflanzen angebaut. Und das ist nicht nur für Kräuterteeliebhaber ein Glück, sondern vor allem für die Menschen dort. Ein Beispiel, wie Aufbau Ost in praktisch geht.
Hier im Lassader Winkel sind sie, könnte man sagen, am Ende der Welt gelandet. Und das ist die Situation, die soziale und wirtschaftliche Situation hier auf dem Festland. Wir haben immer die Insel Usedom mit ihren Stränden und ihren Touristen im Blick, sind hier aber im Grunde von den Besuchern und Interessenten auch der wirtschaftlichen Entwicklung ziemlich abgeschnitten.
Im Windschatten der beliebten Insel Usedom liegt auch der Ort Pulo. Und auf diesen Ort wären wahrscheinlich wenig Menschen aufmerksam geworden, wenn sich nicht ein paar engagierte Frauen vor Jahren aufgemacht hätten, dort ihr Glück zu versuchen. Christiane Wilkening ist eine von ihnen. Die heutige Geschäftsführerin hat den Kräutergarten Pommerland mitgegründet. Sie erinnert sich gut daran, wie es war, als sie vor fast 15 Jahren am mecklenburgischen Ende der Welt ankam und dann vor der Frage stand:
Wovon lebt man auf dem Land? Ich bin aus Hamburg gekommen. Meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter kamen aus Dresden und Erfurt. Wir wollten hier leben und dieses Landleben in dieser Weite, in dieser Landschaft, auch in der Selbstorganisation einer kleinen Firma für uns ganz attraktiv war. Aber was sollten wir hier tun? Wir haben dann überlegt, ja, sollen wir frischen Salat machen, Petersilie, Thymian, Majoran. Das hat uns alles nicht so zugesagt, sodass wir gesagt haben, na, wir würden gerne aus den Früchten des Landes etwas machen, was gut schmeckt. Und das waren dann damals süße Fruchtaufstriche aus den Mirabellen, Äpfeln und Quitten. Und das waren Chutneys, die ein bisschen pikanter waren. Und es waren Kräutertees.
Eine Idee war geboren und Pommerland wurde zum Kräuterland. 2001 wurde die Geschäftsidee, mit Erzeugnissen des Landes Geld zu verdienen, dann ernsthaft in die Tat umgesetzt und die Genossenschaft Kräutergarten Pommerland gegründet.
Und dann sind wir mit 4 Fruchtaufstrichen, 2 Chutneys, 6 Kräutertees und 2 Trinksirupen an den Markt gegangen. Und zwar auf den Biomarkt, denn das war von vornherein klar. Wenn wir hier was machen, Anbau, Kräuteranbau, was ja sowieso eine Nische ist, dann machen wir eine Nische in der Nische. Wir machen nämlich Kräuteranbau im Biobereich. Das war von vornherein klar. Wir wollten was für die Erde tun. Wir wollten Produkte produzieren und wir wollten Arbeitsplätze schaffen. Das war das, was hinter uns stand. Nicht nur wir selber, sondern auch andere Leute, die hier ja damals zu 70-80% arbeitslos waren. Für die sollten Möglichkeiten geschaffen werden, Arbeit zu finden.
Der Verkauf der Fruchtaufstriche wurde im Laufe der Zeit gestrichen. Der Kräutertee ist geblieben und trägt so schöne Namen wie Elfentraum, Sternenklang, Drachenglut und Sommerland. Pommerland ist Sommerland. Die Kräuter werden in einer ehemaligen DDR-Schweinemastanlage verarbeitet. Dort, wo sich an die 3000 Schweine mästen lassen mussten, duftet es heute nach Zitronenmelisse und Apfelminze, leuchten gelbe Ringelblumen mit blauen Kornblumen um die Wette. Die Büro- und Geschäftsgebäude sind zwar restauriert worden, aber eher bescheiden gehalten. Die knappen Geldmittel wurden lieber in die Produktion gesteckt.
Am Anfang haben wir mit sehr einfachen Mitteln aus Dachlatten und Draht Horden gebaut, hatten einen günstig erhaltenen oder fast sogar gespendeten Bullerjan bekommen und haben mit Holzofenfeuer die Kräuter getrocknet. Das ist natürlich sehr aufwendig, sodass wir dann, als es uns etwas besser ging, 2006 eine Luftentfeuchtungsanlage gebaut haben. Damit haben wir seit 2006 unsere Kräuter getrocknet und haben dann bald gemerkt, Mensch, zu klein.
Es ging stetig weiter, Stein auf Stein, besser gesagt Kraut auf Kraut. Bis auf männliche Erntehelfer besteht die gesamte Belegschaft aus Frauen. Nicht nur Frauen, die aus der Großstadt gekommen sind, auch Frauen des wirtschaftlich schwachen Lassaner Winkels haben hier einen Arbeitsplatz gefunden, der ihnen das Leben sichert.
Es ist immer noch am Rande der Existenz, aber es ist mehr als Hartz IV für uns alle. Und wir haben mittlerweile, sind wir hier 10 Frauen, die davon leben.
Wenn einer anfängt, machen manchmal ganz viele mit. Im Lassaner Winkel hat sich Dynamik entwickelt. Viele Familien, Menschen mit kreativen Ideen und Künstler beteiligen sich nun aktiv an der Gestaltung des Ende der Welt in Vorpommern.
Wir haben das auch immer so gewollt. Ich wollte nicht hier nur leben, nur die Firma machen und dann meinen Lebensabend hier beschließen, sondern ich wollte auch das, was so, was man dann mit so einem Fachbegriff Regionalentwicklung nennt, das wollte ich gerne, dass das passiert. Und es ist einfach passiert dadurch, dass wir das gemacht haben.
Inzwischen hat sich dieses Netzwerk unter dem schönen Titel Kräuterkunst und Himmelsaugen zusammengetan. Ein Netzwerk, bei dem Naturnähe, Kunst und ökologisches Bewusstsein im Vordergrund stehen. Kräuter und Kunst sind damit geklärt. Aber was bedeuten Himmelsaugen?
Einzelne Teile der Gletscher, sogenanntes Toteis, wurden abgespalten und sind dann ganz, ganz langsam erst aufgetaut. Und das ist übrig geblieben. Und diese Löcher, die sogenannten Solllöcher oder Sölle, die liegen wie Augen des Himmels blau in den grünen Wiesen und Feldern, wie Himmelsaugen.
Himmelsaugen und Kräutertee und eine Handvoll mutiger Frauen, die das mecklenburgische Ende der Welt tatkräftig angefasst haben. Gleich geht's weiter und wir wollen ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Es geht gleich nämlich nach Österreich und dort geht's auch weiter um Kräuter. Wenn es irgendwann im Herbst kälter wird, also herbstlicher, dann heißt es vorbeugen. Und Kräuter helfen meistens. Manch einer schwört gerade auf Kräuterschnaps, der dann hilft und von innen wärmt. Und nach diesem Credo lebt Pfarrer Joe Ekle im Bergdorf Gaschurn in Österreich. Er ist nicht nur Pfarrer, sondern auch Bergretter, Skilehrer und eben Schnapsbrenner. Tobias Fricke hat ihn getroffen.
Gaschurn im Montafon liegt auf rund 1000 Metern und ist im Winter eine Sackgasse, wenn der Pass nach Tirol geschlossen ist. Hier lebt und arbeitet Dorfpfarrer Joe Ekle. Und hier hat er seinen Pfarrgarten unterhalb des 100 Jahre alten Pfarrhauses.
Und das sind verschiedene Hauswurzen. Da gibt es die Spinnwebhauswurz zum Beispiel da und die ganz normale Hauswurz.
Im Garten hat Pfarrer Joe neben den Hauswurzen viele alpine Pflanzen kultiviert und brennt aus den Blüten, Blättern und Wurzeln Kräuterschnaps. Der Holzschrank in seiner Diele ist voll von den schlanken Glasflaschen mit dem Korkverschluss. Der Edelweiß-Scharfgabenschnaps ist eine neue Kreation von ihm.
Edelweiß war früher auch keine Frage, das wurde nicht untersucht und überhaupt hat man sich nicht gekümmert, weil es auch eine geschützte Pflanze ist. Inzwischen ist sie kultiviert. Ich habe eine ganze Reihe von Edelweißstöcken. Und da nimmt man also die Moschus-Schafgarbe, die nur im Urgestein vorkommt und hat einen ganz intensiven Geruch.
Die großen Mengen an Pflanzen sammelt der 72-Jährige aber nicht im Garten, sondern er fährt mit seinem Geländewagen in die Berge, rauf ins Fallschafiltal, wo Kräuter, Blumen und Pilze in freier Natur wachsen.
Ich habe ungefähr 50 verschiedene Schnäpse. So viel Kräuter und Wurzeln habe ich im Pfarrgarten gar nicht. Also ich sammle auch, was draußen in der Natur zu finden ist. Zum Beispiel die Zirbe oder, wie wir das dann bald sehen, der rote Holder. Oder die Meisterwurz.
Die Meisterwurz ist vor allem in den österreichischen Alpen zu Hause und spätestens seit dem 15. Jahrhundert als Heilpflanze bekannt. Wir halten an einem steilen Hang, an dem der Fallschafilbach vorbeirauscht und Pfarrer Joe beginnt zu graben.
Das ist der typische Geruch. Und wer den einmal in den Nasen gehabt hat, der kennt die Meisterwurz immer. Die muss jetzt zu Hause sorgfältig gereinigt werden. Und dann kann man das also trocknen. Und ich habe zum Beispiel meistens noch kleine Stückchen von der Meisterwurz in der Tasche. Wenn man irgendetwas hat oder irgendeine Erkältung oder so weiter im Hals kratzt, dann entwickeln sich langsam die Inhaltsstoffe.
Auf unebenen Schotterwegen geht die Fahrt weiter. Pfarrer Joe will noch zu seinen Pfifferlingssammelplätzen. Bei den Bergtouren trifft der Pfarrer selten jemanden, aber heute entdeckt er aus dem Autofenster einen seiner Messdiener auf der Bergweide.
Der mäht das Ganze von Hand. Einer der Ministranten da. Mit seiner Mutter.
Im Montafon gilt Joe Ekle als ein Pfarrer, der gut mit den Leuten kann. Nicht nur, weil er Kräuterschnaps brennt und darüber auch ein Buch geschrieben hat. Wahrscheinlich ist er auch so beliebt, weil er viele Dinge ein bisschen weltlicher sieht. Aber vielleicht auch, weil er mit sich selbst kritisch ist. Über 30 Jahre lang hat er Religionsunterricht gegeben, den er heute rückblickend als ziemlichen Mist bezeichnet.
Und wenn ich jetzt einmal im Religionsunterricht bin und sehe, wie die Frauen, die Religionslehrerinnen mit den Kindern umgehen, die geben ihnen was mit, das sie behalten, da ist nichts zu lernen, sondern einfach zu erfahren und es bleibt.
Religion unterrichtet Joe nicht mehr, aber hin und wieder nimmt er mal eine Gruppe mit in die Berge. Er zeigt ihnen die Schönheit seiner Heimat und die Vielfalt der Heilkräuter, die man in den Alpen am Wegesrand findet.
Ja, hier, da bin ich auf Weg mit so Gruppen und versuche ihnen zu erklären, dass man im Gehen, im Hören, im Riechen, im Tasten und so weiter überall Gott finden kann.
Joe Ekle, Dorfpfarrer von Gaschurn im österreichischen Montafon. Er sammelt Kräuter und brennt daraus seinen speziellen Kräuterschnaps und wenn es dann kalt wird, wärmt der von innen. Tobias Fricke hat ihn auf einer seiner Touren durch die Berge begleitet.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Daniel Hauser sucht sie für uns raus. Ich bin gespannt, was er heute ausgesucht hat.
Musiker, die ihre Biografie etwas aufpolieren wollen, bemühen oftmals ihre Fantasie, statt irgendwelche wahren Details aus ihrem Privatleben zu enthüllen, die sie vielleicht interessant machen könnten. Wenn man Sebastian und Malte heißt, dann muss man natürlich auch erstmal nachlegen in Sachen Glamour-Faktor. So berufen sich Sebastian und Malte aus Köln heute also auf Maltes Urgroßvater, einen Mann namens Billy Rückwärts. Und der hat angeblich ein ungeheures Kompositionsarchiv hinterlassen, von dem die beiden Freunde jetzt zehren und mit dem sie auf der Bühne stehen, unter dem Namen des Urgroßvaters, Billy Rückwärts. Ein Liedermacher-Duo mit sehnsüchtiger Geigenbegleitung durch die Dritte im Bunde, Daniela. Gemeinsam bewegen sie sich zwischen albernen und hochphilosophischen Betrachtungen des Alltags. In dem Song zum gleichnamigen Album »Zurück zur Couch«, da thematisieren sie den bedingungslosen Verwertbarkeitsgedanken im 21. Jahrhundert. Selbst das Sitzen auf der Couch dient nicht einfach nur dazu, auf der Couch zu sitzen, sondern um irgendetwas dort zu tun. Alles ist auf Arbeit und Nutzen ausgerichtet. Einfach mal nur so im Moment zu leben und sich von den Zwängen zu entkoppeln, kaum möglich. Billy Rückwärts.
Jedes Teilchen im Universum richtet sich nach dem Kriterium Energieeffizient sein.
Domradio heute auf Suche nach Kräutern. Und welche Kräuter kennen Sie?
Petersilie, Schnittlauch, Rosmarin.
Ingwer, Salbei, Fenchel.
Ja, da gibt's vieles. Neroliöl, Lavendel, Kamille.
Dill, Kaubel. Zum Würzen gibt es eine gewisse Note.
Für die Küche natürlich. Rosmarin, Basilikum, Petersilie, Koriander, Schnittlauch.
Salbei, Oregano, Thymian, Petersilie. Was gibt es denn sonst noch alles?
Es gibt ja Wiesenkräuter, die lecker schmecken, also Pimpinell, dann Löwenzahn ist ganz gut, Brennnessel ist super. Eigentlich können Sie alles essen. Wenn Sie Lust haben, können Sie durch die Wiese gehen und wie eine Kuh Kräuter tanken.
Das kann man zum Beispiel in den Ferien machen bei einem Obstbauernhof in Südtirol. Oder aber man geht in einen Klostergarten und lässt sich von einem Benediktinerbruder ein bisschen Hintergründe der Kräuterweihe erklären. All das werden wir noch tun in dieser halben Stunde. Mein Name ist Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Wer in Südtirol Urlaub machen will, der findet natürlich auch schöne Unterkünfte auf einem Bauernhof. Ein richtig malerischer Hof, der liegt etwas unterhalb von Schenna auf dem Weg in Richtung Meran. Ein Obstbauernhof, der von einer jungen Familie bewirtschaftet wird. Ferienwohnungen gibt es dort und wenn man morgens aus dem Fenster schaut, fällt der Blick auf den Bauerngarten. So einen Garten mit Gemüse und Kräutern findet man auch in Südtirol immer seltener. Dieser aber auf dem Oberhasler Hof ist sogar ein ganz besonderer.
So ein bisschen hat das Land etwas vom Paradies. Warm steht die Sonne über dem weiten Tal, Wein gedeiht ebenso prächtig wie der Apfel. Inmitten von Obstwiesen hat Priska Weger ihren einladenden Hof. Frischer Apfelstrudel steht auf dem Gartentisch bereit und ebenso ein Korb voller Einmachgläser mit Samen und getrockneten Kräutern.
Das sind echte Erdkastaniensamen. Hier ist zum Beispiel die Sojabohne. Sojabohne, das ist die Mariendistel. Die Mariendistel ist ein ganz ein gutes Lebermittel, ist ein ganz ein guter Tee. Das ist für Leber und für Galle sehr zu empfehlen. Und die Mariendistel ist ganz, ganz eine wunderschöne Pflanze. Die hat ein ganz schönes marmoriertes Blatt. Ich zeige es Ihnen danach im Garten.
Was Priska Weger hier getrocknet in Gläsern zeigt, wächst alles übers Jahr frisch in ihrem Bauerngarten. Uralte Kräuter und Gemüsesorten, die der Städter nicht kennt, die aber auch aus den Gärten vieler Höfe verschwunden sind.
Entweder wurde eine Liegewiese oder ein Schwimmbad, weil einfach der Garten, das ist zu viel Arbeit, das braucht es eigentlich nicht mehr.
Oft sind die Kostbarkeiten unter der Erde zu finden, wie die Erdmandel, eine Knolle mit Nuss- und Mandelaroma. Flink gräbt Priska Weger mit der Hand nach den kleinen Knollen und reicht sie zum Probieren. Weiter hinten steht der Wermut mit seinen gefiederten Blättern, nützlich auch für den Hühnerstall.
Das tue ich auch heute noch in den Hühnerstall hinein. Und das haltet wirklich das Ungeziefer fern. Und der Wermut ist ja ganz ein gutes Magen- und Gallemittel. Und wenn man einem so richtig schlecht ist, dann sagt man bei uns, trinkst du einen Wermut-Tee, entweder du wirst gut oder du stirbst.
Auch die Gäste in den Ferienwohnungen des Oberhassler Hofes bekommen bei Bedarf einen Kräutertee gekocht.
Kürzlich war ein Herr hier, der hat einfach nicht schlafen. Und ich sage, wissen Sie was, jetzt machen wir mal abends einen guten Tee. Ich tue Ihnen einen Baldrian, setze immer Baldrian an. Baldrian und Hopfenhoni und Kamille, ein bisschen Basilikumblätter, ein bisschen Pfefferminze und ein bisschen Waldmeister. Und da habe ich ihm den Tee gemacht. Ja, er hat heute gut geschlafen. Ich weiß nicht, ob es dann nur Einbildung ist. Jedenfalls hat er gesagt, er hat dann besser geschlafen.
Meist schwärmt Priska Weger nicht von Wurzel oder Blüte, sondern sieht die Pflanze als Ganzes. Blütenpracht und gesunde Wirkung schließen sich nicht aus, wie bei der Winterhecke, eine Art Riesenschnittlauch.
Das ist ein ganz schönes Blütenmeer.
Also nicht zum Essen, sondern...
Ja, die tut man essen. Da kann man die Halme essen und die Blüten essen. Also da kann man wirklich auch wieder alles verwerten von dieser Pflanze. Und genauso ist das halt eine Bienenweide, da freuen sich die Bienen. Und das ist im Winter immer fein, wenn man nichts Grünes hat, da kann man runtergehen und kann dann die Röhre dann... Das ist eine Zwiebel.
Eine Zwiebel?
Ja, eine Zwiebel.
Müssen Sie also neu setzen immer?
Nein, das ist mehrjährig.
Ach so. Alles klar.
Und so führt Priska Weger jeden Besucher mit einer selbstverständlichen Begeisterung durch ihren Bauerngarten. Andere Bäuerinnen hat sie motiviert mitzutun, so sind es mittlerweile 2 Dutzend in Südtirol, die die Tradition des Bauerngartens neu beleben. Und was sie selbst antreibt, ihren Garten mit solcher Ausdauer zu pflegen und immer wieder Neues zu probieren, hat Priska Weger schnell erklärt.
Es ist wirklich so, dass bevor ich ins Haus hinaufgehe, um zu bügeln, gehe ich lieber in den Garten und zu jäten.
So ist es. Gesundes aus dem Bauerngarten. Stefan Quielitz hat reingeschnuppert in den Garten von Priska Weger. Der Oberhasslerhof, der liegt bei Schenna in Südtirol. www.oberhasslerhof.com, da kriegen Sie nähere Infos. Domradio Reisen am Freitagmittag. Mal Peters, heute auf Kräutersuche. Domradio Reisen. Sie wachsen am Straßenrand, sie blühen in allen möglichen Farben. Johanniskraut, Schafgarbe, Thymian. Oder reinfahren. Die katholische Kirche erinnert an diese und an viele weitere Wildkräuter seit Jahrhunderten mit der Kräuterweihe zu Maria Himmelfahrt. Das ist am kommenden Samstag, am 15. August. Das ist eines der ältesten Marienfeste mit Ursprung im 5. Jahrhundert. Und bei der Kräuterweihe werden die Pflanzen oft zu einem Strauß gebunden oder in einen Korb gesteckt. Und dann eben geweiht. Anschließend werden sie getrocknet und in Haus oder Hof aufbewahrt. Und das soll vor Krankheiten bewahren und Segen bringen. Kurz vor dem Fest sind wir mit einem Klostergärtner über Felder und Wiesen gezogen. Und wir lassen uns von Benediktinerbruder Hilarius die Hintergründe dieser Tradition erläutern.
Zum Beispiel hier ernten wir dann jetzt den Reinfahren. Und davon müssen wir noch ein bisschen mehr schneiden.
Klostergärtner Albert Keifenheim ganz in seinem Element. In nur wenigen Minuten hat er am Straßenrand einen dicken Bund Rheinfarn geerntet. Der Name der goldgelben Pflanze hat aber nichts mit dem Fluss Rhein zu tun. Rheinfarn heißt sie, weil die Pflanze häufig an Wegrainen zu finden ist und ihre Blätter denen der Farne gleichen. Und die Suche nach Wildkräutern geht weiter.
Ich bin jetzt deswegen hier hin, weil hier halt eben diese Wild-Schafsgarbe, die also in der Heilkunde oder Heilpflanzenwelt mit Sicherheit mehrfach seine Verwendung findet. Um diese Kräuterstrauß mit sämtlichen Wildkräutern zu bestücken.
Zusammen mit anderen Wildpflanzen, die der Klostergärtner am Wegrand oder auf wilden Ackerflächen schneidet, wird dann ein großer Heilkräuterstrauß gebunden. Passend zu Maria Himmelfahrt, einem der ältesten Marienfeste in der katholischen Kirche, erklärt Benediktinerbruder Hilarius.
Das ist die alte Legende, dass die Apostel das Grab der Mutter Gottes aufgemacht haben. Und was passierte? Wohldüftende, wohlriechende Kräuter und Blumen drangen ihnen entgegen.
Und deshalb gehört die Kräuterweihe bis heute zum Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel. In einem Festgottesdienst wird der Kräuterstrauß gesegnet. Bei Klostergärtner Albert Keifenheim fällt der Strauß jedoch etwas größer aus. Gut 1,5 Meter Durchmesser hat er zum Schluss. Deshalb stecken die gelben, weißen, grünen oder auch braunen Kräuter in einem riesigen Korb, in dem sie dann nach der Segnung auch bleiben.
Dieser Strauß, er wird nach dem Feiertag, kommt er ins Haus an einem Marienbild innerhalb des Klosters und steht da ein ganzes Jahr.
Neben der Verehrung Mariens hat der Kräuterstrauß aber noch eine weitere Funktion, erklärt Bruder Hilarius. Schließlich geht der Brauch schon einige Jahrhunderte zurück.
Damit es also für die es aufgehängt wird oder die ihre Räume damit schmücken, ihre Ställe damit verzieren, Segen bringt. Das ist die ganze Sache.
Also es ist auch für Sie noch Zeit genug, bis zum kommenden Samstag einen Bündel zu schnüren oder einen kleinen Strauß zu binden mit Kräutern, die Sie dann eben weihen lassen können am Tag der Kräuterweihe an Maria Himmelfahrt. Wir haben uns mit Klostergärtner Albert Kaifenheim und Benediktinerbruder Hilarius unterhalten. Das war Domradio Reisen mit Dagmar Peters.